Im gleichen Ton, den wir den ersten Philippston nennen, nun das Danklied eines, der sich vertrieben fühlte vom heimischen, also österreichischen Hof. Das Danklied für die Aufnahme am gastlichen Herd, Führe, Feuer, des Königs Philipp, also 1198 gedichtet. In der Fischer-Ausgabe ist es der Spruch Nummer 40. Ich muss dazu sagen, dass der Gönner, dem Walter innig zugetan ist, dass der Gönner Walters, Friedrich aus Osterich, Herzog Friedrich, am 15. oder 16. April 1198 gestorben ist auf einer Kreuzfahrt. Sein Nachfolger wurde sein Bruder, Leopold VI. Und unter ihm, als dem Erben des ganzen Herzogtums Steiermark und Österreich, musste Walter den Hof räumen. Wahrscheinlich sehr wider seinen Willen. Er musste gehen, sage ich bewusst, denn Sie werden hören, das Bild des Gehens, das Bild des Schreitens, des Schrittes durchzieht den ganzen Spruch. Dazu muss man weiter wissen, dass der Kranich stolz auftritt und gespreizt und dass der Pfau nicht, wie wir ihn sehen, in Begriff strahlender bunter Eitelkeit ist, sondern der Pfau hat einen Gang, der ist schleichend, geduckt, leisetreterisch gewissermaßen. Und nun können wir den Spruch einigermaßen verstehen. Als Friedrich aus Österreich das Heil erwarb, das er an der Seele genas, da ihm der Leib erstarb, da senkt ich meinen stolzen Schritt zur Erde. Da ging ich schleichend wie ein Pfau, wohin ich ging. Das Haupt mir tief herab bis auf die Knie hing. Nun richt ich's auf mit fröhlicher Gebärde. Ich bin zu eignem Herd gekommen. Mein hat die Krone, hat das Reich sich angenommen. Wohlauf, wer tanzen will, ich will ihm geigen. Vergessen hab ich, was ich litt. Nun will ich endlich eben setzen meinen Tritt und wieder in ein Hochgemüte steigen. Es ist die Situation also des Zwangsexilierten, der nun dankt dafür, dass er aufrecht fest gehen kann und sein Herz sich sogar hoch aufschwingen kann. König Konstantin, der gab so viel, dass ein Protest wider der Pfaffen wall, ein Protest des der staufischen Parteiangehörigen und für sie Singenden gegen die Anerkennung von Philipps Gegenkönig Otto, Otto von Braunschweig, Otto von Poitou, durch den Papst Innozenz III., einen souveränen, hochintelligenten Machtpolitiker. Das war 1201. König Konstantin, der gab so viel, das ist bei Fischer die Nummer 41. Es hat der König Konstantin dem Stuhl zu Rom so viel verliehen, Speer, Kreuz und Krone, dass er Macht erlangte. Da rief der Engel laut, O weh und aber weh zum dritten Weh. Die Christenheit, die jetzt so herrlich prangte, der ist ein Gift herabgefallen, ihr Honig wandelt sich zu Gallen. Einst steht die Welt darob verzagt. Alle Fürsten leben nun mit Ehren, indes der Höchste Schmach erduldet. Das hat der Pfaffenwahl verschuldet. Das sei dir, süßer Gott, geklagt. Die Pfaffen wollen Laienrecht verkehren. Der Engel hat uns wahr gesagt. Also Walter spielt an auf die konstantinische Schenkung, auf eine Urkunde, von der wir seit dem Humanismus wissen, dass sie gefälscht war. Aber mit Hilfe dieser Urkunde hat Rom im Mittelalter den Suprematieanspruch des Papsttums über das Kaisertum behauptet. Und erst Lorenzo Valli hat diese Fälschung entlarvt. Die Abwehrgeste, die Walter dagegen setzt, ist der Engelsruf. Nu wachet, uns geht zur der Tag. Wieder ein Ruf, ein Wachruf, der uns erinnert an die Klugen und die Törichten Jungfrauen, etwa zur gleichen Zeit, das muss um 1201 gewesen sein, gedichtet. Wieder geht es um die Störung der Weltharmonie, um die Verderbtheit der politischen Situation der Gegenwart. Und zwar ist das Menetekel, das Zeichen für die Zerstörung der irdischen Verhältnisse, eine Sonnenfinsternis. Wir können sie datieren. Es handelt sich um die Sonnenfinsternis vom 27. November 1201. Sie wird von Walter und natürlich nicht nur von ihm, sondern von seinen Zeitgenossen als himmlisches Warnsignal und eine physisch-metaphysische Drohung empfunden. Das sind Sensationen, die sind uns ja nicht ganz fremd, uns aufgeklärten Menschen, die wir auch in unserem Jahrhundert eine partielle oder gänzliche Sonnenfinsternis immer noch besetzen mit mystischen Gedanken, Empfindungen und Ängsten. Nu wachet, uns geht zur der Tag. In der Fischer-Ausgabe die Nummer 42. Nun wachet all, es naht der Tag, vor dem die Welt erzittern mag. Die Christenheit, die Juden und die Heiden. Viel Zeichen wurden ausgesandt, daran wir seine Nähe erkannt, wie uns die Schrift untrüglich kann bescheiden. Die Sonne hat den Schein verkehret, untreu den Samen ausgeleeret, allwärts über Feld und Rhein. Der Vater bei dem Kind Untreue findet, der Bruder seinem Bruder lüget, die Geistlichkeit in Kutten trüget, statt Gott der Menschen Herz zu weihen. Gewalt siegt ob, des Rechtes Ansehen schwindet. Wohlauf, hier frommt nicht müßig sein. Wolluf, hier ist Zivil gelecken. Wir haben zu lange gelegen, zu lange geruht. Nun hören wir einige Scheltsprüche, die einen peinlichen, bestürzenden Absturz von der Höhe der metaphysisch-politischen Reichsdichtung in persönliche Polemik, die uns auch als kleinlich erscheinen mag, darstellen. Form ist immer noch der erste Philippston, das heißt jener Ton, in dem die glühendsten Huldigungsgedichte Walters für Philipp verfasst sind, von denen wir einige gehört haben. Und jetzt Vorwurf, Tadel, Kritik, und zwar warum Kritik? Wegen mangelnder Freigebigkeit. Mangelnde Freigebigkeit, das ist ein schlimmer Tadel, denn in der Tat Freigebigkeit, Milde, Mittelhochdeutsch, gehört zu den vornehmsten Fürstentugenden und definiert geradezu Würde und Amt des Herrschers. Milde, immer wieder von Walter gefordert, besungen, heißt eben nicht Milde, sondern heißt Freigebigkeit, Großzügigkeit. Oder wenn wir sagen, eine milde Gabe, dann ist das eben keine milde Gabe, keine mildtätige Gabe, sondern das meint eine großzügige Gabe. Was mag ja nun Walter bewogen haben, Philipp so zu schelten, da doch die zeitgenössischen Zeugnisse durchaus Philipps Freigebigkeit preisen? Wir fragen nur. Nummer 43, Philipp ist König. Dir nahe Spähenden ziehen dich. Dir nahe Spähenden, schwer zu übersetzen, nicht wahr? König Philipp, die dich nah besehen, zeihen dich. Du gebest nicht mit freier Lust. Du siehst nicht Dankes Milde. Bedanktest dich nicht mit Großzügigkeit. Nun dünket mich, du werdest so um vieles mehr verlieren. Es nutzt dir mehr, gibst du mit Freuden 1000 Pfund als 30.000 mit Verdruss. Dir ist nicht kund, wie Gabe mag mit Preis und Ehre zieren. Fällt dir denn Saladin nicht ein? Der sprach, durchlöchert müssten Königshände sein, so würden sie gefürchtet und geminnet. Und Richard nicht von England, den man so schwer gelöst ob seiner milden Hand? Ein Schad ist gut, wenn doppelt man gewinnet. Nun muss ich wieder ein paar Worte sagen zur politischen Lage und den erwähnten historischen Figuren. Da ist also Sultan Saladin, dessen Freigebigkeit war sprichwörtlich im Mittelalter, einiger der arabischen Welt, der größte Repräsentant des Islams seit Mohammed. Er eroberte 1187 Jerusalem und behandelte die Christen dort mit eben der Milde, die die Christen den Moslems gegenüber vermissen ließen. Der Wiedereroberung Jerusalems, die übrigens nie gelang, galt der dritte Kreuzzug, auf dem Barbarossa starb, 1190. Unter diesem dritten Kreuzzug nahmen ab 1191 auch Richard Löwenherz von England teil und sein Lehnsherr, König Philipp August von Frankreich. Richards hochfahrendes und brutales Auftreten vor Akkon machte ihm tödliche Feinde, so eben den König Philipp von Frankreich und auch Herzog Leopold V. von Österreich. Das muss ich hier erwähnen, denn es passierte daraufhin Schlimmes. Richard war nicht eben weise und bedacht und also auch kein Staatsmann, aber draufgängerisch und vermessen, und so nahm er denn seine Rückfahrt aus dem Heiligen Land über Deutschland. Die Häfen Frankreichs waren ihm natürlich wegen seiner Feindschaft und Fehde mit dem französischen König verwehrt. Sein Schiff strandete bei Aquileia. Richard versucht nun verkleidet und nur in kleinster Begleitung sich durchzuschlagen nach Norden, damit er erkannt und von seinem Todfeinde Herzog Leopold V. in der Nähe von Wien gefangen genommen und sistiert auf der Feste Dürnstein in der Wachau. Nun liefert Leopold ihn, Richard, dem deutschen Kaiser aus, Heinrich dem VI., natürlich gegen ungeheure Zahlung. Und für ihn, Heinrich, ist die Gefangennahme Richards ein Geschenk des Himmels, denn innen- und außenpolitisch stand er den schwierigsten Situationen gegenüber 1192. Er sitzt nun am längeren Hebel, konnte Richard drohen, er werde ihn ausliefern an den König von Frankreich. Und nun geht es um das Lösegeld. Es wird gefeilscht und gemarktet, eine ungeheure Summe, aufgrund ungeheuerlicher Forderungen. Richard erfüllt diese Forderungen und am 4. Februar 1194 konnte er als freier Mann die Burg Trifals verlassen. Davon muss Walter durch Hörensagen einiges miterlebt haben. Er wird damals etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Und da die Gefangennahme in der Nähe Wiens, also seines Aufenthaltsortes damals, ein spektakulärer Akt war, wird er sie in lebendiger Erinnerung behalten haben. Daher also erst Saladin, der sagte, des Königes Hände Dürkel sollten sein, Dürkel durchlässig sein sollten, nicht wahr? Es muss hindurchrinnen, das Gold wie Sand. Und dann gedenk an den von Engelland, also Richard. Wir Türe, der ward erlost, wie ungeheuer wertvoll, der ward erlost von seiner gebenden Hand, von seiner austeilenden Hand. Ein Schatz ist gut, der Zwene Frommen gewinnet. Und nun weiter gegen Philipp. Wieder der banale Aufruf zur Freigebigkeit, zu dem ich hier nicht viel zu sagen habe. Philippe König Here, das ist in der Fischer-Ausgabe die Nummer 44. O Philipp, Schirm und Hüter, sie geben dir manch segnend Wort und möchten Lust nach Leide. Nun hast du Ehr und Güter, das ist wohl zweier Könige Hort, die gib der Milde beide. Die Milde lohnet wie die Saat. Wer reichlich ausgestreuet hat, der weiß, dass reiche Ernte naht. Streu aus, dich mild zu zeigen, denn hat der Mild ein König Acht, sie gibt ihm, was er nie gedacht, wie Alexander wahr gemacht, der gab und gab, sie gab die Welt ihm eigen. Die Milde, also die Großzügigkeit, schenkte ihm dafür, dass er, Alexander, der auch nun wieder Inbegriff der Großzügigkeit ist für das Mittelalter, weil Alexander so reich ausgeschenkt hatte. König Philipp von Schwaben, eine, wenn wir den Chronisten glauben können, liebenswerte und liebenswürdige Persönlichkeit. Als seine Machtposition sich in Deutschland verstärkt und gegen Rom verstärkt und der Papst erwägt, ihn anzuerkennen, da wird Philipp ermordet. Nicht aus hochpolitischen Gründen, sondern durch den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach aus Privatrache. Also, was machen die deutschen Fürsten? Sie reagieren, was Wunder, sehr geschmeidig. Nun wenden sie sich Philipps Gegenkönig zu, Otto von Braunschweig also. Und mit ihnen wendet sich auch Walter zu Otto. Walter empfängt den Italienheimkehrer. Otto kehrt also aus Italien heim. Da ist er gekrönt worden zum Papst, dann aber auch gebannt von dem gleichen Papst. Also Walter empfängt den Italienheimkehrer mit einer Sechsergruppe von Sprüchen im sogenannten Ottenton. Von denen wollen wir lesen. Herr Kaiser, sieht Ihr Wille kommen. Fischer-Ausgabe Nummer 46. Herr Kaiser, seid uns nun willkommen. Des Königs Name ist euch benommen und eure Krone glänzt vor allen Kronen. Eure Hand ist stark und reich an Gut. Und ob ihr recht, ob übel tut, so mag sie beides rächen oder lohnen. Auch bring ich euch die Meere? Die Fürsten sind euch untertan. Sie harrten eure Wiederkunft geduldig. Und meistens, Fürst der Heere, ist euch ergeben Sonderwahn, eh blieb ein Engel Gott die Treue schuldig. Die Situation unter den politischen Machinationen des Papstes, der den abtrünnigen, von ihm gekrönten Otto tödlich treffen will, hat sich in Deutschland eine Fürstenopposition gebildet. Hermann von Thüringen, König Ottokar von Böhmen, der Markgraf Dietrich von Meißen, auch Leopold von Österreich und andere. Die Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg kommen auch dazu. Und sie wählen nach mehreren Zusammenkünften und längerer Konspiration im September 1211 zu Nürnberg Friedrich II. Zum König, zum Kaiser, den Pur Apuliae, der daraufhin 17-jährig nach Deutschland kommt. Kein Wunder, dass Otto nun eilends aus Italien zurückmarschiert und am Palmsonntag 1212 arrangierte einen Hoftag zu Frankfurt. Und dort kommen nun, geschmeidig wie sie sind, eilends auch einige Herren von der Fürstenopposition, Ludwig von Bayern, Dietrich von Meißen und natürlich auch unser Walter. Das treue Bekenntnis, das er für die Fürsten abgibt, insbesondere für den grauenvoll opportunistischen Dietrich von Meißen, klingt geradezu höhnisch. Aber es ist in aggressiver Naivität ganz offenbar ernst gemeint. Und übrigens, der Engel Dietrich, Sie haben es eben gehört, und ihr, der Missionäre, derst irma über Ahne waren, von Gotte wurde ein Engel eh verleitet. Er könnte ein Engel von Gott verführt werden, als er, der Markgraf Dietrich von Meißen. Nun, der trat im Herbst 1213 endgültig zu Friedrich II. Über, also im Jahr darauf. So viel zu dem Kaiser und den Fürsten in Walters Darstellung. Es folgt nun der Kaiser und Gott und sein Vertreter in Rom, wiederum in der Rolle Walters als des Sprechers des kaiserlichen Hofes. Herr Kaiser, ich bin Frohne Botte, in der Fischer-Ausgabe Nummer 47. Frohne Botte, das heißt eigentlich Gerichtsbote, der Bote der Gerichtsherrschaft. Hier ist es der Angelos Kyriou, also der Nuntius Dei, der Engel, der der Bote Gottes ist. Und Herr Kaiser, ich bin Frohne Botte, in diese Position steigert Walter sich nun hinein. Bleibt noch zu klären, welche Art von Klage im Namen Gottes dieser Bote vorbringt. Die steckt in den drei Versen, er hieß ü klagen, er sieht sin fogget. In sines Sonnes Lande brogget die Heidenschaft ü beiden Laster lieche. Er mugget im gerne richten. Also, Gott klagt im Lande seines Sohnes, also im Morgenlande, da tobt, brogget, die Heidenschaft, lasterhaft gegen euch, den Kaiser, aber natürlich vor allem gegen Gott. Und das heißt nichts anderes, als dass Walter hiermit Otto zum Kreuzzug aufruft. Herr Kaiser, ich bin hergesandt, als Gottes Bot aus Himmelsland. Ihr habt die Erd, er hat den Himmel droben. Er will, dass ihr ihm Recht verschafft. Ihr seid sein Vogt, die Heidenschaft lasst nicht in seines Sohnes Lande toben. Seid willig, ihm zu richten. Sein Sohn mit Namen Jesus Christ vergilt es einst, das hieß er mich euch sagen. Eilt seinen Streit zu schlichten. Er richtet euch, wo er Vogt ist, und kämet ihr den Teufel zu verklagen. Eine staunenswerte, fast blasphemische Parallelisierung vom Kaiser und Gott. Höchste Steigerung der irdischen Majestas parallel zur göttlichen Majestas. Eine Vermessenheit, die auch Walter betrifft, persönlich, denn er macht sich zum Sprachrohr Gottes. Unter demonstrativer Ausschaltung im Übrigen des Papstes. Der Kaiser ist Foget Christi, also Gottes Advocatus, Vicarius Dei, entsprechend der staufischen Reichsmetaphysik. Demonstrative Entsetzung und Ersetzung des Nachfolgers Petri also. Der Kaiser ist Foget Gottes auf Erden und Christus ist Foget Gottes im Himmel. Es folgt in schneidender Ironie ein Gehorsamkeitsbekenntnis gegenüber dem Papst. Herr Babest, ich mag wohl genesen. Fischer-Ausgabe Nummer 48. Herr Papst, ich fürchte mich noch nicht, denn ich gehorch euch, wie es Pflicht. Wir hörten euch der Christenheit gebieten, dem Kaiser untertan zu sein. Wir sahen euch ihm den Segen leihen, dass wir ihn hießen Herr und vor ihm knieten. Gedenkt auch eures Spruches. Ihr sprachet, wer dich segnet, sei gesegnet, wer dir fluchet, der erfahre das Vollgewicht des Fluches. Um Gott, bedenkt, ob sich dabei der Pfaffen Heil und Ehre wohl bewahre. Durch Gott bedenket euch dabei, ob ihr der Pfaffen Ehre echt geruchet, ob euch die Ehre der Kirche, ob euch die Ehre der Geistlichen noch am Herzen liegt. Das also ist gerichtet gegen Innozenz den Dritten, der als Papst eine bedeutende machtpolitische Figur, allerdings allzu sehr machtpolitisch orientiert war. Wir kommen zur Geschichte vom Zinsgroschen, die Sie aus Matthäus 22,15, von Markus 12,13 und von Lukas 20,20 kennen. Do Gottes Sun. Das ist die Nummer 49 in der Fischer-Ausgabe. Do Gottes Sun hier in Erde gier, als Gottes Sohn der Welt erschien, versuchten oft die Juden ihn. Das taten sie mit dieser Frage wieder. Sie fragten, ob, wer frank und frei, dem König Steuer schuldig sei. Da schlug er ihre List und Tücke nieder. Er ließ sich Münze weisen und sprach, wes Bildnis seht ihr hier? Des Kaisers Bild, sprach der Versucher Rotte. Da riet er den Unweisen, so gibt denn auch dem Kaiser ihr sein Königsrecht. Was Gottes ist, gebt Gotte. Also auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst, das heißt zwischen Otto und Innozenz also, greift Walter hier zur Bibel, zu einem Gleichnis, dem es um die saubere Abgrenzung der beiden Gewalten geht. Und wir erinnern uns an die viel umstrittene Obrigkeitstheologie, an Römer 13 und an Karl Barth. Die folgenden Gedichte sind nun gefasst in einen neuen Ton, den man den zweiten Otto-Ton nennen kann und nennt. Innerhalb dieser 18 Strophen insgesamt findet sich eine Heptade, also eine Siebenergruppe, die mit furchtbarer Wut gegen den Papst, gegen Innozenz gerichtet ist und von der wir drei herausheben. Die Datierung dieser Sequenz wohl 1213, eben noch unter Kaiser Otto. Ihr Bischofe und ihr edlen Pfaffen, das ist der Fischer-Ausgabe Nummer 50. Hier wettert Walter gegen die Simonie, das heißt also gegen die Käuflichkeit geistlicher Ämter. Denn die Taufe hat uns verboten, die Gabe Gottes zu kaufen oder zu verkaufen, sagt er. Das geht zurück auf Simon Magus, der den Aposteln Geld angeboten hat, für die Vermittlung der Gabe durch Handauflegen den Heiligen Geist einzuflößen. Und darauf sagte Petrus zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, dass du meinest, Gottes Gabe werde durch Geld erlanget. Also gegen diesen Simon Magus richtet sich hier Walters Spruch, das heißt gegen die entsprechende Politik Roms. Und das schwarze Buch ist natürlich das Gegenteil, das Gegenbuch der Bibel, ist das Buch des Teufels, Nekromantie, aus nekromantischer Verfluchung, ein Zauberbuch, ein Buch der schwarzen Kunst, Bibel des Teufels, der auch schwarz gemalt wird, der ist der helle Mohr. Also hören wir. Ihr Bischöfe und ihr edlen Pfaffen seid verführet, seht, wie euch mit Teufelsstricken jetzt der Papst umschnüret. Sagt ihr uns, dass er St. Peters Schlüssel habe, so sagt, warum er dessen Lehren aus den Büchern schabe. Pergament radiert aus, nicht wahr? Dass man Gottes Gabe kaufe und verkaufe, das ward uns verboten bei der Taufe. Nun lehret es ihn sein schwarzes Buch, das ihm der Hölle Mohr gegeben hat. Er liest daraus sein hohles Rohr. Das können wir nicht verstehen, diese Stelle. Ihr Kardinäle, decket euren Chor. Unser Fronaltar ist unter einer üblen Traufe. Ihr Kardinäle habt einen gut gedeckten Chor. Unser Altar wird beregnet.